Deutschlandfunk Kultur. Studio 9. Interview.
Die deutsche Corona-App ist da. Ein Gesetz, das den Umgang mit ihr regelt, noch nicht. Weil wir es auch nicht brauchen, sagt die Bundesregierung, sagt konkret vor allem auch die Justizministerin, die mit dabei sein wird bei der Präsentation dieser App in gut 2 Stunden. Vertreter der Grünen und der Partei Die Linke und auch Vertreter zahlreicher Nichtregierungsorganisationen sehen das allerdings anders. Auch Malte Engeler tut das. Er hat zusammen mit anderen sogar schon ein entsprechendes Gesetz entworfen und damit quasi vorgeschlagen. Im Mai haben die das veröffentlicht. Er ist selbst Richter am Verwaltungsgericht Schleswig-Holstein und war zuvor 4 Jahre lang im europäischen und deutschen Datenschutz tätig. Und IT-Experte mit eigenem Blog ist er auch noch. Schönen guten Morgen, Engeler.
Herr Kassel.
Ich muss ehrlich sagen, bei dem, was ich gerade aufgezählt habe, wenn es sie nicht schon gäbe, wir hätten sie extra herstellen lassen für dieses Gespräch. Aber lassen Sie uns als erstes mal mit Ihnen als Jurist reden. Ich meine, angesichts der Tatsache, dass doch tatsächlich durch die App, so wie es sie jetzt gibt, viele Beschwerden der Datenschützer ausgeräumt wurden, dass eine absolute Freiwilligkeit gegeben ist und. Warum brauchen wir trotzdem noch ein Begleitgesetz?
Weil die Bedenken primär die technische Seite betreffen, nicht die rechtliche, und die Aussage, dass die App-Nutzung freiwillig ist, würde ich stark in Zweifel ziehen und deswegen auch die Einwilligung, auf der das Ganze laufen soll, kritisch sehen.
Dann reden wir über die Freiwilligkeit. Ich glaube, ich weiß, was Sie meinen. Es könnte, sagen viele, passieren, dass ein zum Beispiel Restaurantbesitzer, ein Geschäftsbesitzer oder einfach ein Taxifahrer mir sagt, wenn Sie die App nicht haben, dann lasse ich Sie hier nicht rein. Aber wäre das nicht auch jetzt schon strafbar?
Also das ist so eindeutig nicht zu beantworten. Tatsächlich gehe ich davon aus, dass so eine Zugangsschranke, also die App als Bedingung zu machen, nicht ausgeschlossen wäre. Aber ich würde davor sogar noch anknüpfen. Selbst wenn wir diese Probleme nicht bekommen, sind wir jetzt ja schon in der Situation, wo die App mehr oder weniger unter dieser Drohung steht, wir müssen sie alle nutzen, ansonsten kommt der Lockdown zurück, ansonsten werden die Spielplätze wieder geschlossen, ansonsten ist der Urlaub gestrichen. Und diese latente Drohkulisse alleine sorgt ja schon dafür, dass die Nutzenden sich in einer gewissen Unter- und Überordnungsverhältnis gegenüber deren Betreiber der App sehen.
Aber das ist ja eine soziale Dynamik, die Sie da beschrieben haben. Das ist ja sozusagen Gruppenzwang, sozialer Druck. Den kann man doch nicht durch Gesetze regeln.
Den muss man durch Gesetz regeln, denn die Einwilligung scheidet aus. Die Datenschutzgrundverordnung sagt, dass in diesen Fällen gegenüber dem Staat eine Einwilligung in der Regel nicht freiwillig ist. Und deswegen brauchen wir eine gesetzliche Regelung, weil entweder Einwilligung oder Gesetz, ohne geht es im Datenschutzrecht nicht.
Aber konkret bei der Frage der Einwilligung, wie müsste denn da eine gesetzliche Regelung aussehen?
Eine gesetzliche Regelung würde einfach sagen, was die App darf, wie weit es geht, wann sie gelöscht werden müssen, zu welchem Zweck die Daten verarbeitet werden und in dem Rahmen quasi sowohl das Minimum, aber eben auch das Maximum des zulässigen regeln.
Womit Sie ja wesentliche andere Forderungen an ein solches Gesetz auch nochmal erwähnt haben. Warum ist das mit der Befristung zum Beispiel so wichtig? Ist es nicht logisch, dass wenn wir einen Impfstoff haben oder zu einem anderen geeigneten Zeitpunkt die App sowieso kein Mensch mehr benutzt, weil wir sie doch einfach nicht mehr brauchen?
Ja, das ist aktuell die Hoffnung, aber ob die App dann nicht mehr da ist und ob die Daten dann noch irgendwelche anderen Zwecke finden könnten, das können wir jetzt nicht vorhersehen. Und diesen Vertrauensvorschuss, den sollte man bei so einem Mammutprojekt, einem geschichtlich einmaligen Zustand wie der Nachverfolgung der Kontakte von im Zweifel 80 Millionen Deutschen vielleicht nicht erwarten. Da würde ich mir mehr wünschen als nur die Hoffnung, dass es am Ende gut geht.
Sie haben sowas am Rande erwähnt, was, glaube ich, für Laien gar nicht so leicht zu verstehen ist. Sie haben gesagt, die europäische Datenschutzgrundverordnung taugt dann nicht oder reicht dann nicht, was Einverständniserklärung angeht. Das irritiert mich so ein bisschen, weil wir haben ja auch bei deren Einführung alle gehört, vor allem von vielen, die sie betrifft, oh, das ist unglaublich ausführlich und unglaublich kompliziert. Und nun ist es plötzlich zu einfach?
Also die Datenschutzgrundverordnung regelt die Datenverarbeitung durch den Staat sowieso gar nicht. Ist ein beliebter Fehlschluss, die heißt nicht umsonst Grundverordnung, weil sie nämlich nur dem Grunde nach Datenverarbeitung regelt. Und im Bereich des Staates braucht es immer mitgliedstaatlich, also in allen Mitgliedstaaten gesetzliche Regelungen. Die haben wir ja auch noch in Löcher, wenn man sich anguckt, was nach Geltungsbeginn der Grundverordnung alles geändert werden musste im behördlichen Bereich und im staatlichen Bereich. Was die Einwilligung angeht, sagt die Datenschutzgrundverordnung in bestimmten Erklärungen, dass gegenüber Behörden in der Regel die Einwilligung schlicht nicht freiwillig ist. Und dabei bleibt es.
Was die Befristung angeht, das ist das eine. Sie haben es auch schon erwähnt, der wichtigste Punkt neben den beiden Dingen, die wir schon besprochen haben, bei den Forderungen nach einem solchen Gesetz ist, man muss auch konkret bestimmen, was, wenn die App nicht mehr gebraucht wird, mit den gespeicherten Daten geschieht. Die Daten werden aber nur auf den Handys der einzelnen Nutzer gespeichert und sie werden anonym gespeichert. Da frage ich mich, was soll denn überhaupt mit denen geschehen? Das sind doch Daten, mit denen man im Prinzip bis auf den Zweck, zu dem sie dienen, überhaupt nichts anfangen kann.
Auch das würde ich stark bezweifeln. Erstens sind die Daten nicht anonym. Das wird zwar aktuell überall so formuliert. Das ist aber wahrscheinlich eine Laienbezeichnung. Tatsächlich ist es nur pseudonymisiert. Es gibt durchaus trickreiche Modelle, mit denen man den Personenbezug wiederherstellen kann. Man kann also viele Aspekte einer Person zuordnen. Deswegen sprechen wir Juristen da höchstens von einer sehr guten, aber eben nur Pseudonymisierung und nicht einer Anonymisierung. Das heißt, mit den Daten lässt sich durchaus was anstellen.
Ich höre so ein bisschen heraus bei Ihnen, vielleicht ist es ein Fehlschluss, deshalb frage ich Sie, dass es einerseits natürlich um diese App jetzt ganz konkret geht, aber fürchten Sie auch so ein bisschen, dass das ein Dammbruch sein könnte? Das heißt, wenn ohne Begleitgesetz die App in der Form genutzt wird, in der das jetzt vorgesehen ist, dass das dann ein Präzedenzfall für Ähnliches sein könnte?
Also was wir aktuell haben, ist eine geschichtlich einmalige Situation, und hätte man vor 2-3 Monaten öffentlich gesagt, man wolle die Begegnungen aller Deutschen nachvollziehen, hätte man ihn zum Teufel gejagt. Jetzt sind wir in einer Situation, wo wir auf einmal mehr oder weniger es hinnehmen, dass so eine App kommt und genau das tut. Wir haben die Erfahrung gemacht in der Datenschutzszene, dass Gesetze, die oder Maßnahmen, die derartiges mit sich bringen, sei es die Maut, sei es sonst was, immer bleiben und sich nachträglich immer neue Zwecke finden. Und dieses leichte Hineinschleichen von neuen Ideen, das finden wir, ist die große Gefahr von dieser jetzt geschaffenen Infrastruktur, und der muss man begegnen.
Ist es nicht eigentlich jetzt schon zu spät? Ich meine, seit ein paar Stunden kann man die App ja runterladen und benutzen.
Ja, deswegen würde ich sagen, ist Eile geboten.
Malte Engeler, Richter am Schleswig-Holsteinischen Verwaltungsgericht und Mitautor eines Entwurfs für ein Corona-App-Begleitgesetz, das er wie viele andere fordert. Herr Engeler, ich danke Ihnen sehr fürs Gespräch.
Ja, sehr gern.